Willkommen zum Podcast der Initiative Regenerative Marktwirtschaft. Hier wollen wir herausfinden, wie eine umweltfähige Zukunft machen.
Willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcasts der Initiative Regenerative Marktwirtschaft. Und wir beschäftigen uns in dieser Reihe mit der Frage, wie kriegen wir Menschen in Kohärenz miteinander? Wie helfen wir denen dabei? Oder wie können Menschen sich selber helfen? Und deshalb sprechen wir mit großartigen Menschen, die das schon ausprobiert haben und deshalb auch ein bisschen wissen. Und ich freue mich total, dass heute Michael hier ist. Und wie immer starten wir mit der schwierigsten Frage von allen. Michael, wer bist du?
Ja, hallo Thomas. Erstmal schön, dass ich in diesem Podcast sein darf. Und diese schwierige Frage ist auch eine sehr persönliche Frage. Wer bin ich? Ich würde mal das so anfangen zu beschreiben. Ich bin ein Beobachter. Ich bin einer, der gerne Dinge erklärt. Beruflich sage ich, bin ich ein Sparringspartner für Menschen, die sich in Transformation befinden oder die ihre Organisationen verantwortlich durch eine Transformation führen müssen. Bin ein Critical Friend und ich mag Menschen.
Wenn du sagst, du beobachtest gerne, manchmal ist es ja gut, wenn man sich in Ruhe hinsetzen kann und lange beobachten kann. Und manchmal ist es gut, wenn man ganz schnelle, kleine Dinge beobachtet, die sonst übersehen werden. Wie denkst du über Beobachten nach?
Ich muss, glaube ich, vorausschicken, dass ich gelernter, studierter Geograf bin. Geografen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Landschaften, die Kulturlandschaften um uns herum genau beobachten und versuchen, Muster in diesen Landschaften zu erkennen, um zu erklären, wie es zu dieser Landschaft kam, wie die entstanden ist, wie die sich entwickelt hat. Das heißt, ich bin schon ein geübter Beobachter von Dingen und die Geografen versuchen dann in der Erklärung unterschiedliche Dimensionen und unterschiedliche Perspektiven miteinander in Einklang zu bringen. Das heißt, sie gucken nicht nur aus der Gesteinsperspektive oder aus der Perspektive des Wetters oder aus der Perspektive des Planungsrechts auf eine Landschaft drauf, sondern sie versuchen, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Heute würde man sagen, systemisches Denken ist das, was den Geografen inneliegt. Und mir geht es dann schon darum, bei dem Beobachten die Muster zu erkennen, die da unterliegen und aus diesen Mustern dann zu lernen. Und aus diesen Mustern auch zu lernen, welche Fähigkeiten wir brauchen, konkret, wenn es darum geht, Transformationen zu gestalten.
Ich hatte als Kind immer so die Schwierigkeit, dem Ball zu folgen, wenn Ball gespielt wurde. Und dann hat mich da ein Buch aus meinem beschädigten Selbstwertgefühl befreit, von Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Und das klingt für mich so, als wärst du jemand, der in der Lage ist, sich in Ruhe hinzusetzen und den Gesamtkontext zu erfassen, was auch bedeutet, dass man eine Weile zugucken musste, weil der Gesamtkontext vielleicht sich in mehreren ineinandergreifenden Zyklen ständig verändert. Und die Frage, die sich daraus für mich ergibt, ist das was du geübt hast oder ist das in dir angelegt? Warst du schon als Kind so ein Beobachter oder hat sich das so langsam rausgepellt?
Also ich habe immer schon sehr gerne in Cafés gesessen und Menschen beobachtet und Szenerien beobachtet. Und wenn man eine Landschaft beobachtet, dann, oder wenn man ein System beobachtet, wenn man eine Gruppe beobachtet, dann ist es ja schon hilfreich, wenn man einen erhöhten Punkt sich aufsucht und von diesem erhöhten Punkt aus dann die Beobachtung durchführt. Also ich gehe sehr gerne nach oben, ich gehe sehr gerne auf hohe Häuser, auf Berge. Ich klicke gerne von oben auf die Dinge. Aber ja, Menschen beobachten und einfach nur da sitzen und die Szenerie vor dem eigenen Auge zu beobachten, das ist schon etwas, was ich sehr gerne immer schon getan habe. Mhm. Und dann bin ich auch schon einer, der gerne anfängt zu erklären. Also ich möchte auch schon dann verstehen, wie das, was ich da beobachte, wie das entstanden ist und wie sich das verändert hat. Ich bin schon auch ein Mensch, der, ob jetzt in Profit oder auch in Non-Profit-Organisationen, immer in diese Organisationen reingegangen ist und eine Weile, nachdem er sie erlebt hat, erfahren hat, gedacht hat, das könnte ja eigentlich noch besser gehen. Das System, die Organisation, die Gruppe, da können wir eigentlich auch Dinge verbessern. Und das ist sozusagen ein zweiter Antrieb, neben der Beobachtung, der Antrieb, dass Dinge auch besser funktionieren können für uns alle. Und ich glaube, das kommt in dieser Transformationsarbeit, die ich mache, momentan ganz gut zusammen.
Es ist eine gute Beobachtungsgabe, ja nicht so ein offizieller Karrierepfad. Das ist aber im Zentrum dessen, was du tust, ne, diese Fähigkeit zur Beobachtung, damit dann auch zur Erklärung oder zumindest zu Erklärungsangeboten. Und mich interessiert, wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen, dass das was ist, was in dir stark ist? Und wie hast du es dann geschafft, daraus etwas zu machen, was zu einem Lebensentwurf passen kann?
Ja, du weißt ja, wie das immer ist. In der Rückwärtsbetrachtung sieht das immer alles so super cool und linear aus. Da gibt es eine ganz tolle Storyline des Lebens. Das war es natürlich nicht. Ich bin zur Geografie gekommen, weil ich mich nicht in überfüllte Hörsäle der Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder der Juristerei setzen wollte. Und weil ich es schon irgendwie gut fand, etwas zu machen, wo ich die unterschiedlichen Fachbereiche miteinander kombinieren konnte. Also die Geografie ist ein sehr interdisziplinäres Studium. Man guckt sich sowohl die physischen Gegebenheiten an, die naturwissenschaftlichen Gegebenheiten, aber auch die durch den Menschen gemacht werden, also die anthropogenen Faktoren. Und das hat mich schon fasziniert. Ich bin einer, den man gut in eine Schublade stecken kann. Ich bin an viel zu vielen Dingen interessiert. Bin schon an dem Ganzheitlichen interessiert. Mhm. Und das hat mir 20 Jahre lang in meinem Beruf immer wieder Probleme bereitet, weil die Menschen natürlich dazu neigen, dich in eine Schublade zu stecken. Bei den Strategieberatern habe ich immer darauf ganz genau geachtet, was sage ich als allererstes über mich selber, weil ich wusste, das, was ich als allererstes sage, das bleibt bei denen hängen, dann bin ich in deren Schublade, dann habe ich ein Label auf der Stirn kleben. Okay. Heute, in den letzten Jahren, mit zunehmenden multiplen Krisen, ist diese Fähigkeit des systemischen Denkens etwas, was mir zum Vorteil gereicht. Mhm. Und die verschiedenen Abhängigkeiten von einzelnen Elementen untereinander zu erkennen und über Erklärungen dann auch Optionen und strategische Vorausschauen zu entwickeln. Das ist nicht, was ich vor 25 Jahren gedacht hätte, das mache ich, sondern das ist etwas, was sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Und ganz genau zu wissen, was ich tue und was ich wirklich gerne tue, was ich liebe zu tun, das ist mir, ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren, ja, vor 10 Jahren, als es darum ging, auch das erste Buch zu schreiben. Bücher schreiben ist ja auch immer eine Form von Selbstvergewisserung. Tue ich das, was ich mache, richtig? Wie beschreibe ich es? Wie sage ich es? Das hat dazu geführt, dass ich genauer wusste, dass die Arbeit, die ich heute tue, mit Menschen zusammen an Transformationsprozessen zu arbeiten, mein Ding ist.
Bevor wir da reingehen, habe ich noch eine Frage. Und zwar haben wir dich jetzt in 2 oder 3 Schubladen. Ne? Wir haben dich in der Ecke der Kommode, in der auf der systemisch Denken steht. Und da gibt es die Beobachter-Schublade und die Erklärer-Schublade. Aber was für Schubladen wären noch hilfreich, um Michael zu verstehen, darüber hinaus?
Ich bin schon ein Mensch, der sehr großes Interesse an anderen Menschen hat und an ihren Geschichten hat. Ich lese sehr gerne Biografien. Ich selber einen Podcast, in dem ich mit Menschen rede, wie an einem Küchentisch, um sie besser kennenzulernen, um sie zu verstehen. Ich finde diese Geschichten faszinierend und bin jetzt nicht so, ja, das interessiert mich wirklich. Und damit verbunden bin ich auch einer, der wirksam sein möchte. Das ist immer so ein großes Wort. Aber man kriegt halt in der Laufe der Zeit natürlich auch mit, wie man auf andere Menschen reagiert und wie die mit einem in Resonanz sind und was die von einem auch aufnehmen. Und das ist ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl. Und es ist auch das Gefühl, nach dem ich immer wieder strebe, da wo ich bin, auch wirksam zu sein, um die Dinge zu verändern, sie zu verbessern. Das ist schon so ein innerer Antrieb von mir. Und dementsprechend bin ich auch sehr offen, was Innovationen anbelangt, was Neuerungen anbelangen, auch neue Wege zu gehen. Ich kann mir sehr gut Dinge vorstellen. Ich imaginiere sehr stark. Ich bin ein sehr visueller Typ. Und ich habe es immer gut verstanden, Situationen, Ereignisse, Projekte, Gesellschaften, wirtschaftliche Zusammenhänge mir so zu imaginieren, dass ich eine sehr gute Vorstellung habe von dem, wie es sein könnte, um das dann auch wieder rum dann zu erklären, zu erzählen und darum auch Geschichten zu erzählen, dass andere davon überzeugt sind, auch in diese Richtung zu denken.
Okay. Und all das hast du, um jetzt mal die Metaphern zu mischen, zusammengewoben in etwas Kohärentes, das vor ungefähr 10 Jahren eine Gesamtheit entfaltet hat oder in eine Gesamtheit gewoben wurde. Beschreib mal diesen Moment, diesen Übergang, diese Situation, wo du wusstest, okay, jetzt hier, das ist mein Zuhause, das ist mein richtiger Pfad.
Das kam eigentlich über die Diskussion mit meinem Co-Autor Carsten, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, warum Transformation weiter in den Unternehmen, warum die digitale Transformation nach 25 Jahren Internetökonomie nicht gut funktioniert, obwohl Unternehmen viele Prozesse umgestalten, Change Management machen und auch damals sehr, sehr viel Geld in Technologien und in IT-Systeme ausgegeben haben. Und dann haben wir halt festgestellt, dass diese Organisationen nicht die richtigen Fähigkeiten besitzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir eine Transformation machen wollen, dann wird es nicht in IT-Systeme zu investieren oder Prozesse neu zu gestalten, sondern dann muss es darum gehen, dass eine Organisation in der Lage ist, bestimmte Fähigkeiten aufzubauen, digitale Fähigkeiten aufzubauen, zu was für einem Ziel. Und das war dann der zweite Punkt, wo wir festgestellt haben, sehr viele Veränderungen sind gar nicht verlinkt mit irgendeiner Strategie, mit irgendeinem übergeordneten Ziel. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen diese Zukunft beschreiben. Wir müssen überlegen, mit welchen Geschäftsmodellen Unternehmen in Zukunft genauso erfolgreich sind wie in der Vergangenheit. Und daraus dann abzuleiten, welche Fähigkeiten brauche ich heute in meiner Organisation, welche digitalen Fähigkeiten, damit ich in der Lage bin, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das war die Fragestellung, weil Transformation ist ja kein Selbstzweck. Und ein Unternehmen muss sich verändern, muss den Status quo verändern, damit es in Zukunft genauso erfolgreich ist wie in der Vergangenheit. Oder eine Verwaltung muss sich verändern, damit sie modern, innovativ und selbsthinterfragend und sehr bürgerinnennah ist in der Zukunft wie auch in der Vergangenheit. Auch eine Umweltorganisation muss sich die Frage stellen, wie bin ich in 10, 15 Jahren noch genauso wirksam wie in der Vergangenheit. Und wenn man davon ausgeht, dann fängt man an, mehr über die Zukunft nachzudenken, Bilder zu beschreiben. Und dann überlegt man natürlich, was muss ich heute entscheiden, damit ich mich auf diesen Weg mache. Und über diese Entscheidungen sind wir dann der Frage gekommen, welche Fähigkeiten müssen wir in den Organisationen eigentlich haben. Weil ich immer davon überzeugt war, dass Organisationen und Menschen sich nur dann verändern, wenn sie als Erste sich selbst verändern. Und dass das eben auch nicht ist, was man von außen einfach durch Beratung ihnen sozusagen per PowerPoint aneignen kann, sondern es ist etwas, die Menschen, die Verantwortung tragen in einer Organisation, müssen als allererstes sich selber verändern, bevor sie in der Lage sind, erfolgreich ihre Organisation neu zu gestalten. Und das war so der Ausgangspunkt, wo wir dann angefangen haben zu überlegen, welche Muster gibt es bei digitalen Geschäftsmodellen, welche Muster gibt es von Transformation und wie können wir daraus auch mustergültig Fähigkeiten ableiten, die wir dann anfangen, dort in diesen Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten, aufzubauen, weiterzuentwickeln. Also aus dem Scheitern, aus dem Scheitern von Transformationen ist der Impuls gekommen, zu gucken, was brauchst du eigentlich heute an Fähigkeiten.
Und das war für dich der Punkt, wo du all deine Fähigkeiten und deine Anlagen integrieren konntest in ein kohärentes Ganzes, mit dem du wirksam sein kannst.
Richtig, weil wir nämlich die Fähigkeiten so verstanden und definiert haben, dass es nicht nur die Perspektive der Technologie ist, sondern dass wir gesagt haben, es sind vier verschiedene Dimensionen, die so eine Fähigkeit beschreiben. Und das ist sowohl die Technologie als auch der Prozess, aber noch genauso sehr Menschen und ihre Skills und die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten. Und so haben wir in einer Fähigkeit immer sowohl kulturverändernde Bestandteile als auch strukturverändernde Bestandteile. Menschen, Organisationen, Prozesse und Technologie. Und das ist vielleicht für uns einer der wesentlichen Schlüssel gewesen, dass wir verstanden haben, dass wir diese beiden Bereiche Kultur und Strukturveränderungen zusammendenken müssen.
Ja, macht für mich total viel Sinn, weil wir haben uns ja angewöhnt, zwischen alles und uns so Abstraktionsschichten zu legen und eine Organisation, der Begriff, den du jetzt gerade verwendet hast, ist ja nichts anderes als ein paar Menschen kommen zusammen und irgendwas zu tun. Ne? Und erstmal. Und man verändert ja also niemals in der Organisation, man verändert wie die Menschen die diese Organisation ausmachen, zusammenarbeiten mit vielleicht auch Technologie, um etwas zu erreichen. Und manchmal verliert man da so ein bisschen den Horizont als Gruppe. Und ihr helft dabei, nicht nur den Horizont zu klären, sondern auch herauszufinden, was muss ich jetzt tun, um wirklich auf diesen Horizont hinzugehen.
Und genau. Ja, weil wir schon damals festgestellt haben, wie auch heute auch, dass viele Menschen, die Verantwortung tragen für diese Veränderungsprozesse in ihrem Unternehmen, überfordert sind, nicht genau wissen, wie sie das tun sollen. Es ist immer sehr leicht zu sagen, was getan werden muss, aber wie man es tut, das ist dann oftmals eine Frage von Fachlichkeit, Erfahrung oder gewissen Persönlichkeit, die man hat. Und das war so der Ansatzpunkt zu sagen, wir wollen den Menschen helfen, die sich verändern wollen, aber nicht genau wissen, wie sie es tun sollen, die eine Navigation, eine Anleitung brauchen, die auch Mut brauchen. Und denen wollen wir zuvorderst helfen, weil die anderen, die von sich aus Innovatoren sind und schon intrinsisch sich immer wieder neu erfinden und selbst hinterfragen, die brauchen diese Art von Anleitung in der Regel gar nicht. Und diejenigen, die sich gar nicht verändern wollen, denen kann ich auch nicht helfen mit einem Befähigungsansatz. Aber die Mehrheit sind eben diejenigen, Thomas, ganz ehrlich, die das auch noch nie getan haben. Ich meine, wenn du verantwortlich bist für ein Unternehmen oder für eine Verwaltungseinheit, dann steigst du ja an irgendeiner Stelle ein und diese Organisationen, die gibt es ja schon Jahre, Jahrzehnte, auch Jahrhunderte vor dir und du steigst halt an einem bestimmten Zeitpunkt ein. Das heißt, da gibt es ja auch eine gute Transformationserfahrung. Transformation ist ein Prozess, das heißt, da gibt es immer wieder Veränderungen und dann bist du aber gekommen, wahrscheinlich wegen einer bestimmten Fachlichkeit oder einer Neuausrichtung in diese verantwortungsvolle Position. Hast aber vielleicht selber gar nicht diese Transformationserfahrung oder hast auch diese Art von Status-Quo-Veränderung noch nicht selber durchgeführt oder mehrmals durchgeführt, sodass man sagen kann, ich habe genügend Erfahrung, um es selber zu machen. Und dann bist du halt auf der Suche und suchst auch Orientierung. Und dann können wir mit unserer Transformationserfahrung genau diese Orientierung geben. Und das ist dann auch das, wo ich dann sage, da bin ich dann wirksam und das ist wahnsinnig zufriedenstellend.
Du hast gerade eben gesagt, dass das Was relativ schnell klar ist in diesem Prozess, in diesem Transformationsprozess und das Wie schon ein bisschen schwieriger ist. Aber würdest du mit Simon Sinek und seinem Golden Circle übereinstimmen, dass das Warum das tragende Fundament ist? Ja?
Absolut. Wenn ich heute frage, ob jetzt in der Verwaltung oder in NGOs oder in Unternehmen, wie sieht denn deine Organisation in 10, 15 Jahren aus in einem veränderten Kontext? Mhm. Und der Kontext ist dann digitale Welt, demografischer Wandel, mehr Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, also all die Megatrends, die den Kontext beeinflussen, in dem sich diese Organisation in 10, 15 Jahren befindet. Mhm. Sag mir doch mal, wie sieht das aus? Dann ist meine Empirie, dass 75% darauf keine zufriedenstellende Antwort geben können.
Und deswegen. Keine zufriedenstellende für dich oder für sie selber? Was spielt das so?
Keine zufriedenstellende Antwort für dich und die Organisation. Mhm. Weil oftmals ist dann das, was man an Zukunftsperspektive beschreibt, nur die Extrapolation von dem, was man heute kennt. Also man extrapoliert die Gegenwart in eine Zukunft von 3 bis 5 Jahren und das war's dann. Das, was man so noch begreifen kann. Aber das reicht ja nicht aus, weil viele Entscheidungen haben natürlich auch Auswirkungen, die längerfristig wirken. Also wenn ich eine Technologie-Stack in einer Organisation umbaue, dann dauert das halt einfach ein paar Jahre und das geht nicht so von heute auf morgen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, oder die Technologiestrukturen hängen natürlich dann davon ab, was ich eigentlich in Zukunft machen möchte. Also ich brauche schon eine Vorstellung. Und da merke ich, dass die nicht gut ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass dann diese Menschen auch nicht gut erklären können, ihren Mitarbeitern, ihren Kundinnen oder ihren Stakeholdern, wo sie eigentlich hinwollen. Und das weißt du ja genauso gut wie ich. Wenn man nicht erklären kann, wohin man gehen will, dann ist es auch wahnsinnig schwer, Menschen davon zu überzeugen, mit einem zu gehen. Und was sollte ich dann eigentlich heute verändern, wenn ich nicht weiß, wohin ich gehen möchte? Und deswegen ist dieses Why, warum tue ich das, was ich tue, so essentiell und dafür müssen wir uns alle viel mehr Zeit nehmen.
Und jetzt, das hast du ja schon gesagt, die Extrapolation ist die Fortschreibung des Begreifbaren im Hier und Jetzt in eine Zukunft und dass das aber nicht reicht. Das heißt, man muss ins Unbegreifbare gehen, in irgendeiner Weise. Man muss über das, was offensichtlich ist, hinausgehen. Und dann muss man das nicht nur als Individuum, sondern auch noch als Gruppe, weil wir haben ja eben schon gesagt, eine Organisation ist ja nicht ein Mensch, sondern es sind Menschen, viele. Und die müssen es alle zusammen verstehen und sich selbst und gegenseitig erklären können. Das klingt für mich als eine der schwierigsten Herausforderungen, die man sich so vornehmen kann. Und würde gerne verstehen, was sind die Hauptvektoren, über die du nachdenkst, wenn du dich in so einer Herausforderung begibst? Also wie hilfst du so einer Gruppe an Menschen dabei, dieser schwierigen Herausforderung Herr zu werden?
Vorausgeschickt, was ich auch selber nicht schaffe mit all meinen Ansätzen und Unterstützungsleistungen, ist 100% Sicherheit zu geben über die Zukunft. Funktioniert nicht.
Ja.
Das heißt, Menschen müssen lernen, in Entscheidungen heute zu treffen und es gibt immer ein Restrisiko oder eine große Unsicherheit. Und deswegen ist es auch viel wichtiger, methodisch in so eine rollierende Strategieentwicklung einzutreten, sodass ich mir immer wieder darüber Gedanken mache und nicht einmal für die nächsten Jahre, solange mein Geschäftsführervertrag geht oder solange der Koalitionsvertrag gültig ist, sondern ich muss mich jedes Jahr hinsetzen und wiederum überlegen, wie sieht die Zukunft aus? Was muss ich in den nächsten 12 Monaten tun? Was muss ich in den nächsten 36 Monaten tun?
Ja.
Wir haben verschiedene Arbeitsschritte, die man vornehmen kann, um sich dieser Zukunft, diesem Unbekannten zu nähern. Zum einen ist das Verständnis, wie sich Kontexte verändern, in denen sich mein Unternehmen, meine Organisation, meine Verwaltungseinheit, meine NGO befindet. Also welche Trends gibt es? Welche Megatrends gibt es? Was wirkt soziokulturell, technologisch, ökonomisch auf meine Organisation ein? Wie verändern sich Regularien? Wie verändern sich Bedürfnisse von meinen Nutzerinnen und Kundinnen? Das versuche ich zu verstehen. Und wenn ich das verstehe, dann erzeuge ich damit schon mal ein Bild, wie sich Zukunft anders darstellen wird, als wir das heute erleben.
Wie hoch erlebst du die Bereitschaft, in diesen Segmenten des Kontextes Nicht-Linearität zu erkennen? Also
ja,
im eigenen Kontext, ne, was eben gesagt, Extrapolation ist ja eine ganz klare lineare Extrapolation normalerweise. Ich habe das jetzt gerade so gehört, dass die das Auseinandernehmen des Kontextes in verschiedene Teilelemente es einfacher macht, nicht Linearitäten wahrzunehmen und dadurch im Gesamtzusammenhang auch zu verstehen, dass man sich auch nicht linear verändern kann nur.
Das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst. In der Tat, wenn wir Trends beobachten und dann übertragen auf die Organisation, in der sie sich, wie diese Trends auf diese Organisation einwirken, dann verstehen viele nicht, in welcher Geschwindigkeit diese Trends dann einen Einfluss auf die Organisation haben, wenn sie einen bestimmten Tipping Point überschreiten, wenn sie einen bestimmten Schwellwert überschreiben, wenn sie dann sozusagen in eine exponentielle Entwicklungskurve gehen. Und das beobachten wir bei Technologien oder bei Klimaveränderungen. In vielen Systemen wissen wir, wenn bestimmte Tipping Points überschritten sind, dann haben wir eine exponentielle Entwicklung vor uns und die begreifen sehr, sehr viele Menschen gar nicht, wenn sie über demografischen Wandel, über Einfluss von Klimaveränderungen oder über auch geopolitische Ereignisse nachdenken, die sie in Zukunft beeinflussen werden. Das ist eine große gedankliche Herausforderung. Ja, die das können, sind im Vorteil, weil die dann betrachtet auf das, was sie heute entscheiden müssen, viel mutiger und entschiedener sind, Dinge heute auch radikal zu verändern. Und wenn ich mir aber anschaue, über was wir teilweise diskutieren, also es ist in Deutschland immer noch einfacher, 20 Millionen Euro in eine Maschine zu investieren, als 5 KI-Expertinnen einzustellen, die für verschiedenen KI-Use-Cases, die in jeder Organisation heute da sind, die man gedanklich sich vorstellen kann, da könnte KI uns intern helfen oder auch bei neuen Produkten helfen. Das macht man nicht. Also es ist immer noch einfacher, in die Maschine zu investieren als in die Menschen, weil bei der Maschine kann ich sehr gut errechnen, was die in 5 Jahren an Return of Investment bringt. Aber was diese 5 Softwareentwicklerinnen, die eine KI-Expertise haben, was die eigentlich dann am Ende erwirtschaften, das ist so schwer fassbar und dann trifft man lieber gar keine Entscheidung oder es wird so lange diskutiert darüber, ob man sie treffen sollte. Diejenigen, die aber verstehen, was eine exponentielle Dynamik die KI hat, die stellen nicht nur 5 ein, die stellen sofort ein Team von 10, 20 Leuten ein, weil die genau verstanden haben, dass sie eine Kernkompetenz heute aufbauen müssen, damit die in Zukunft in dieser KI-Welt Produkte, Dienstleistungen entwickeln können oder auch interne Prozesse ganz anders gestalten können.
Und ist es in deiner Erfahrung einfacher für Menschen, dieses exponentielle oder Sprungveränderungen zu sehen in Dingen, die weit entfernt sind von ihrem Kerngeschäft? Also es ist erstmal einfacher, das zu akzeptieren, weil man nicht so emotional involviert ist, oder ist es einfacher, etwas zu sehen, wenn es einen wirklich direkt betreffen wird?
Also ich glaube, das ist schon menschlich, dass die Dinge, die uns direkt betreffen, dass wir die auch besser verstehen und auch besser wahrnehmen. Aber Thomas, ich will ja nicht jedes Mal warten, bis ein Coronavirus um die Ecke kommt, um zu verstehen, dass ich existenziell hinsichtlich meiner Gesundheit und meiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit betroffen bin.
Okay.
Ich will ja nicht andauernd in Überflutungsgebieten alle paar Jahre meine Häuser komplett neu aufbauen, weil ich dann irgendwann mal begreife, dass ich vielleicht Klimaschutz betreiben muss, und zwar vorausschauend. Also ja, das ist uns irgendwie inne, uns Menschen, dass wir erst dann reagieren, wenn es uns betrifft. Und ich frage mich oftmals, warum es uns so schwerfällt, die Dinge zu beobachten, wo andere Menschen auf dieser Erde von den Auswirkungen, von denen wir reden, betroffen sind, und warum das nicht schon ausreicht, um in meiner eigenen Betroffenheit heute anders mich zu verhalten, was meine Art und Weise des Produzierens oder auch des Konsumierens anbelangt.
Also mit anderen Worten, du versuchst, dieser Gruppe an Menschen den Mut zu geben, sich mit den schlimmstmöglichen Varianten ihrer Kontextveränderung auseinanderzusetzen, um dann in der Lage zu sein, eine positive Ausprägung davon zu beschreiben, die sie in eine positive Zukunft leiten kann. Also, und zwar bevor es passiert. Es gibt diese schöne Story von den Intel-Gründern, die mal fast von ihrem Board gefeuert wurden, weil es der Firma so schlecht ging. Und dann haben die sich ein paar Tage Retreat genommen und überlegt, ja, was würden denn unsere Nachfolger tun? Und dann haben sie genau das getan, ne? Und wurden dann nicht vom Board gefeuert. Die brauchten aber diese konkrete Bedrohung. Und die Herausforderung besteht darin, eine Umgebung zu schaffen, in der man sich traut, die Bedrohungen zu antizipieren und dann in was Positives zu wandeln, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau. Man könnte auch sagen, es braucht Transformationserfahrung. Man kann aber auch sagen, wir müssen halt wieder in der Lage sein, in Resonanz zu gehen mit den Dingen, die um uns herum heute schon geschehen. Also wenn ich in Resonanz bin mit der Natur und wenn ich die Naturveränderungen auf eine andere Art und Weise wahrnehme, die es heute schon gibt und die auch sehr schlimme Auswirkungen haben, wenn man mal anschaut, wie viele Menschen jedes Jahr in Deutschland sterben aufgrund von Hitze. Wenn ich stärker in Resonanz gehe mit technologischen Entwicklungen, wenn ich stärker damit in Resonanz gehe, wie Vermögen ungleich verteilt ist. Also wenn ich meine Sensorik mal öffne und mich darauf einlasse, auf andere Menschen und auf deren Situationen, dann bin ich schon davon überzeugt, dass ich auch ein anderes Bewusstsein davon bekomme, was ich heute tun muss, damit Dinge, die dann mich in meinem kleinen Mikrokosmos, Organisation, Unternehmen, Verwaltung, NGO betreffen, dass ich heute anders reagiere. Davon bin ich schon überzeugt. Also diese Resonanzfähigkeit neben dem Verständnis von Trends und veränderten Kontexten ist schon für mich zentral Grundlage, um überhaupt in der Lage zu sein, selber dann strategische Optionen zu entwickeln, wie sich meine Organisation verändern muss oder auch mich einfach nur darauf vorzubereiten auf bestimmte Ereignisse. Wir können das ja im Katastrophenschutz wunderbar beobachten. Der Katastrophenschutz ist ja ein Meister da drin in strategischer Vorausschau, weil diese Menschen in diesen Organisationen müssen natürlich jedes Szenario einmal durchgespielt haben und am besten noch einen Masterplan in der Schublade haben. Denn falls die Krise kommt, kann man nicht lange überlegen, wer ist eigentlich jetzt verantwortlich und wann treffen wir uns das erste Mal virtuell, um über die Krise zu reden. Nee, da muss sofort gehandelt werden. Das geht sogar so weit, dass diese Organisationen, ob das jetzt THW ist oder Rettungsdienste oder Feuerwehr, dass die auch diese Krisenszenarien üben, damit sie das ritualisieren, damit sie das automatisieren, um in der Krise dann einfach die Prozesse abzurufen und nicht mehr groß darüber nachzudenken, was muss jetzt eigentlich getan werden. Und ich wünsche mir schon, dass auch wir in unseren Organisationen viel mehr strategisch vorausschauend arbeiten und uns auf die unterschiedlichsten Szenarien, die wir in der Trendanalyse oder in dem Verstehen des veränderten Kontextes begriffen haben, dass wir diese unterschiedlichen Szenarien ausarbeiten und auch mal hier und da üben, damit wir einfach besser vorbereitet sind. Auch dadurch kann ich Unsicherheit vor dem Unbekannten in der Zukunft ein bisschen begreifbarer machen und damit ein bisschen mehr Sicherheit im Heute, in der Gegenwart gewinnen.
Das heißt, eine Person muss erstmal den Mut haben und die Bereitschaft, sich mit den verschiedenen existierenden systemische Rahmenbedingungen und Elementen zu beschäftigen. Und zwar im globalen Kontext, weil in dem befinden wir uns, insbesondere wenn wir unternehmerisch tätig sind, so fast zwangsläufig. Wir sind immer von irgendeiner anderen Wertschöpfungskette irgendwo am anderen Ende der Erde abhängig, fast in jedem Fall. Und in meiner Erfahrung, wenn jemand dann mal den Mut gefasst hat und die Bereitschaft hat, dauert das zwischen 6 und 24 Monaten, bis jemand wirklich an dem Punkt ist, das so tief zu integriert zu haben, dass man in der Lage ist, diese strategischen Positionierungen vorzunehmen. Und das ist ja alleine schon mal eine Riesenaufgabe. Wie macht man das denn als Gruppe? Oder siehst du das anders? Also hast du andere Erfahrungen, was die Zeit abläuft angeht?
Nee, das sind schon realistische Zeiträume, das sehe ich auch so. Aber wenn ich mal in den deutschen Mittelstand reingehe, in viele Familienunternehmen, wir lassen zwar die großen Corporates außen vor, die sind da besser aufgestellt, aber alle anderen haben überhaupt gar keine Strategieabteilung, haben gar keine Abteilung, die sich mit Megatrends, Trendradars beschäftigt, die sich mit strategischen Optionen beschäftigt, die sich mit Krisen beschäftigt, die das Unternehmen betreffen, weil nicht jeder Megatrend hat ja eine Auswirkung auf die typische Organisation. Das muss ja nochmal sauber unterschieden werden. Das gibt es einfach nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, gell? Es gibt in jeder Organisation gibt es eine Abteilung, die heißt Buchhaltung, damit Rechnungen geschrieben werden und Rechnungen bezahlt werden können. Aber es gibt keine Abteilung für strategische Vorausschau oder es gibt keine Abteilung für Innovationsmanagement. Das muss man dann alles so nebenbei machen. Aber das ist eine eigene Profession, das kann man nicht mehr heute nebenbei machen. Buchhaltung machen wir ja auch nicht nebenbei. Ja? Also man muss erkennen, dass das eine eigene Kompetenz ist. Und diese Kompetenz muss aufgebaut werden. Und zwar sofort. Bin ich überhaupt gar nicht in der Lage, eine Sicherheit in meiner Organisation zu geben, dass ich auf die Dinge, die passieren könnten, vorbereitet bin, gut vorbereitet bin.
Jetzt ist es ja so, also gerade wenn du sagst, Familien, betriebene Mittelständler in Deutschland im Vergleich zu Corporates. Ein Corporate ist ja in seiner Grundauffassung schon mal ganz anders konstituiert, so dass man weiß, man hat Komponenten, auf die man zugreifen kann. Eine davon ist eben eine strategische Und der Job des Vorstandes besteht darin, das irgendwie sinnvoll zu integrieren in die nächsten Schritte. Bei einem Familienunternehmen ist es ja eher so, dass das viel, viel, viel näher zusammen ist, historisch, dass der Inhaber, der gleichzeitig auch Geschäftsführer ist und vielleicht über mehrere Generationen, wenn diese strategische Voraussicht in sich vereint mit den taktischen Zügen dahin. Und ist das nicht auch gleichzeitig eine Riesenchance? Also wenn man in einem Familienunternehmen sich in die Lage versetzt, tatsächlich mutig, strategisch, vorausschauend zu denken und zu integrieren und das dann in taktische Züge zu übersetzen, ist man dann nicht schneller als jeder Corporate, der noch von ganz vielen anderen Dingen abgelenkt ist?
In der Tat. In der Tat, das bist du. Also Fluch und Segen zugleich. Wenn eine Familie eine Entscheidung trifft, dann kann sie das wesentlich schneller umsetzen, als es in einer Corporate-Welt möglich ist. Man muss bei Familienunternehmen immer bedenken, es gibt zwei Systeme, die transformationsbereit sein müssen. Das System Unternehmen und das System Familie. Und desto mehr sich Familienunternehmerinnen aus der operativen Verantwortung, Vorstand, Geschäftsführung rausziehen und nur noch ihre Gesellschafterinnenrolle innehaben, desto wichtiger wird das, dass man auf beide Systeme schaut und auch auf die Veränderungsbereitschaft und die Transformationsfähigkeit der Familie als System schaut. Weil was muss die Familie tun? Sie muss drei Dinge tun. Sie muss die Strategie festlegen. Am Ende entscheidet die Familie, wohin das Unternehmen geht und was das Unternehmen sein soll in 10, 20 Jahren, was unternommen werden soll. Das ist ihre ureigenste Entscheidung, weil ihnen gehört der Laden. Sie sind dafür verantwortlich, dass sie die Mannschaft aussuchen, die Führungskräfte aussuchen, die operativ die Unternehmung gestalten und in diese Zukunft führen. Und sie sind dafür verantwortlich, die Investitionen heute zu tätigen. Und vor diese drei Aufgaben, dazu brauchst du halt eben auch als Familie einen Blick darauf, wie wird sich der Kontext verändern. Du musst in Resonanz gehen mit deinem Umfeld. Du musst die Trends verstehen, die sich auf dein Unternehmen auswirken. Und du musst auch eine Vorstellung davon haben, wie Zukunft ist, damit du Orientierung geben kannst. Auch die Familie muss in der Situation Orientierung geben. Nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Führungskräften, wohin eigentlich diese Unternehmung gehen soll. Also die müssen das Why beantworten.
Und jetzt ist ja oft so, das sind viele Leute, ob das jetzt eine Familie ist oder tatsächlich die Unternehmung oder Dorf oder ein Stadtteil. Und irgendwo gibt es dann ein oder zwei einsame Pioniere, die anfangen wollen, diese Gruppe an Menschen in diesen Prozess, den du beschreibst, zu bekommen. Was ist denn so ein kluger erster Schritt für so ein Pionier oder Pionierin, um diese Gruppe einzuladen in so einen Prozess? Das ist ja nicht einfach.
Das ist richtig. Und ich ahne, dass du, worauf du ansprichst, dass es natürlich so eine Idee gibt von, es gibt verschiedene Innovationskerne in einer Organisation und die sind vielleicht dezentral und die kommen von unten und geben Impulse. Ich glaube, das ist auch wichtig und meine Erfahrung ist, oftmals mangelt es an diesen gar nicht. Es mangelt gar nicht daran, dass es Menschen in Organisationen gibt, die sich verändern wollen. Da gibt es eigentlich immer auch ausreichend Personen, die das tun wollen. Aber am Ende hängt es davon ab, ob denjenigen, denen der Laden gehört oder die kaufmännische Verantwortung haben, ob die dann die richtigen Entscheidungen treffen, ob die richtigen Bilder in den Kopf haben, die dazu führen, also die richtigen Bilder über die Zukunft in ihren Köpfen haben, die dazu führen, dass sie heute die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen, da diese Personen die Verantwortung tragen für die Zukunftsfähigkeit ihrer Organisation so entscheidend sind, sind das halt auch die Ersten, mit denen wir arbeiten, weil wenn die Gesellschafterin von Familienunternehmen oder von Mittelständischen nicht bereit sind, bestimmte Wege zu gehen, dann kann ich noch so viele dezentrale Innovationskerne in einer Organisation haben. Meiner Erfahrung nach haben wir nur temporär eine Chance, aber gehen dann oftmals ein oder treten aus Organisationen raus, weil sie halt merken, dass sie in diesem Umfeld selber nicht innovativ wirken können. Deswegen bin ich notwendigerweise derjenige, auch im Sinne eines Critical Friends, eines Sparringspartners, der sich genau mit den Gesellschafterinnen, den Geschäftsführerinnen, den Beiräten in solchen Unternehmen auseinandersetzt, ja, und schaut, dass ich die befähige, die Organisation zu verändern, dass ich deren Transformationskompetenz steigere.
Jetzt ist es aber nicht so, dass man als allererstes, wenn man so ein bisschen Schmerz spürt, zum Hörer greift und jemanden engagiert, der einem hilft, ne, sondern wenn ich merke, ich bin kurzatmig, dann weiß ich, da hilft mir auch kein Arzt, da muss ich joggen gehen. Ne? Und die Frage ist, was passiert, bevor externe Unterstützung kommt? Ne? Also wie kann jemand, der oder die anfängt zu sehen, wir müssen hier aktiv werden, in dem Bereich Kohärenz zu schaffen, in einem komplexes System einer Familie oder sonst einer Organisation, damit wir handlungsfähig werden. Was sind die ersten paar Schritte, die so ein Mensch unternehmen kann, um dieses komplexe System so ein bisschen in Richtung dieser Fragestellung zumindest aufmerksam zu machen?
Also du hast schon recht, es kommt keiner und sagt, ich möchte meine Organisation transformieren, bitte helfen Sie mir. So funktioniert das nicht.
Ja.
Oftmals sind das ganz unterschiedliche Ecken, an denen Menschen das Gefühl haben, jetzt muss ich was verändern.
Mhm.
Und jeder braucht so seinen Moment der Wahrheit, wo er oder sie versteht, was um sie herum passiert und anfängt dann sich zu verändern, und dafür braucht es einen Moment des Innehaltens.
Mhm.
Also diese Personen brauchen einen Moment des Innehaltens, um zu verstehen, was um sie herum passiert. Und das ist so leicht gesagt, weil die Realität ist eine ganz andere. Im Mittelstand sind so viele Führungskräfte, auch die Gesellschafterinnen, wenn sie operativ tätig sind, so im Tagesgeschäft verflochten, so transaktional unterwegs, so operativ tief in irgendwelchen Fragestellungen eingebunden, dass die gar nicht die Zeit haben, innezuhalten. Und zum Innehalten brauchst du Zeit, du brauchst Bedenkzeit.
Okay.
Und das ist der erste Schritt. Muss mir diese Zeit nehmen, um zu verstehen, was um mich herum geschieht. Und dann anzufangen zu begreifen, an welchen Stellen Veränderung notwendig ist. Und dieses Mindestmaß an Veränderungsbereitschaft, das muss vorhanden sein, um mit Menschen wie mir, die jemanden befähigen wollen, zu arbeiten. Man kann das ein bisschen, der Vergleich hinkt natürlich immer. Es ist so wie wenn du sportlich aktiv sein willst, weil du gesünder leben willst und dann gehst du zu deinem Fitnesstrainer und oder Physiotherapeuten und die helfen dir, die trainieren dich und die lösen auch manchmal eine Verspannung auf, damit du dich wieder beweglicher fühlst. Das ist immer gut, solange du mit den Menschen zusammen bist und dir dafür die Zeit nimmst. Aber du willst ja nicht dauerhaft in einem Zustand sein, wo du immer nur dann funktionierst, wenn du mit jemandem externen zusammen bist. Du willst ja auch selber gar nicht in die Situation kommen, wo du unbeweglich bist oder wo du dich ungesund fühlst. Und das ist dann eben der Punkt der Bereitschaft, auch selber an mir zu arbeiten, selber zu trainieren. Die Anleitung, die du bekommst von deinem Physiotherapeuten oder deinem Fitnesstrainer, die auch anzunehmen und selber jeden Tag etwas zu machen, dich zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen, auf deine Ernährung zu achten. Und so sehe ich das halt auch in den Unternehmen. Die Menschen, die da Verantwortung tragen, müssen schon auch verstehen, dass sie auch ihr Verhalten verändern müssen, wenn sie anfangen wollen, ihre Organisation für die Zukunft fit zu machen.
Also ich habe in den späten 90ern angefangen, unternehmerisch tätig zu werden und habe bis ungefähr 2013 gebraucht, um wirklich zu verstehen, was es bedeutet, nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Ist das so ein bisschen die Haltung, die du beschreibst?
Genau, weil ich frage mich immer, warum man, wenn man Gesellschafter ist von diesem Unternehmen, warum man genauso operativ arbeiten muss, wie jemand, den ich auch als Fremdgeschäftsführer einstellen kann. Also was ist denn doch mal meine originäre Aufgabe als Eigentümer, als Eigentümerin eines Unternehmens? Und nochmal, das ist Orientierung geben, die Strategie festlegen, die Führungsmannschaft auswählen und die notwendigen Investitionen zu tätigen. In Menschen, in Technologie, in neue Produkte, in Innovation. Das ist nicht das Unternehmen operativ zu steuern. Und ich glaube, viele Familienunternehmerinnen sind halt operativ groß geworden und haben das Unternehmen sehr erfolgreich geführt und auch in die Gegenwart heute gebracht. Also alle diese Unternehmen haben ja eine Vergangenheit und haben ja gezeigt, dass sie die verschiedensten Veränderungen alle erfolgreich mitgenommen haben, sonst würden sie ja heute nicht existieren. Aber das heißt, ich brauche schon eine Form von Aufgabenteilung. Ja? Und das, was ist meine Verantwortung als Eigentümer von diesem Laden? Und dieses Bewusstsein, das merke ich gerade auch bei der Next Generation Familienunternehmerinnen, das ist oftmals gar nicht so stark ausgebildet und das versuche ich natürlich auch zu aktivieren. Ja.
Das heißt also, wir sind so ein bisschen am Anfang. Die erhöhte Position des Beobachters, die mich befähigt, den Gesamtzusammenhang zu sehen und dann zu verstehen, aus dieser erhöhten, distanzierten Position, die ja oft schwer auszuhalten ist, wenn man eigentlich Teil des Systems ist oder existenziell von dem Funktionieren des Systems abhängt, dann rauszutreten und zu sagen, ich gucke da jetzt mal zu, um zu verstehen, wie das ganze Ding funktioniert, damit ich dann dabei helfen kann, das in eine richtige Richtung zu bringen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Unternehmen, es bezieht sich ja auf ganz viele andere Dinge. Ich hatte beispielsweise mal eine Unterhaltung mit Tyson Junker Porter, die vielleicht der ein oder andere kennt. Und Tyson, ich hatte erst die Frage an Tyson, wie können wir lernen, wieder im Einklang mit Natur zu leben als weird Westerners wie ich? Und seine Antwort war, folgt dem Wasser. Und zwar folgt dem Wasser so lange, bis das Wasser dich akzeptiert. Das heißt, dass du in dieser Bioregion und von dieser Bioregion so lange lebst und da eingebettet bist und die Zyklen kennst, bis du so riechst und schmeckst wie das Wasser. Und dann bleiben die Fische da, wenn du reingehst. Dann weißt du, du bist angekommen. Dann bist du ein Teil davon, aber dann hast du es auch verstanden und integriert. Beides gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, übertragbar in fast jedes System. Wirst du das so ähnlich sehen?
Ja, sehe ich ähnlich. Und ich merke natürlich eine enorme Überforderung, sich in diese komplexen Zusammenhänge reinzudenken, da einzutauchen, sich damit auseinanderzusetzen. Weil da gibt es auch dann keine einfachen Lösungen mehr. Wenn man mal versteht, wie alles miteinander zusammenhängt, dann das wirst du auch erlebt haben, Thomas, ist es natürlich für die Menschen immer leichter, dann auf etwas operativ Kleines sich zu stürzen, was man besser passen kann, was man besser begreifen kann. Und da auch mehr Zeit zu investieren, ist für mich oftmals auch so ein Fluchtreflex. Vor der Komplexität, mit der ich mich aber auseinandersetzen muss, wenn ich verantwortlich bin für meine Organisation und für die Zukunftsfähigkeit dieser Organisation.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Ich mag diese Quadranten zwischen Unknown, Known. Ja, also Known, Knowns ist klar und Known, Unknowns und Unknown, Unknowns. Aber was ist mit Unknown, Knowns? Was ist mit Dingen, die wir eigentlich wissen, die wir eigentlich in uns tragen, aber lieber im oder vielleicht einfach nicht es schaffen, sie aus dem Unterbewusstsein rauszukriegen. Wie das Verständnis, dass ein komplexes System sich nicht einfach automatisch von selbst heilt meistens, sondern dass wir durchaus Einfluss haben auf dessen Disposition. Ne? Also jeder, der schon mal in einer romantischen Beziehung war, weiß das. Ja? Und daraus kann man extrapolieren in Familie und Unternehmen und Stadt und Land und Menschheit. Und das heißt, wenn wir uns in uns reinfühlen, haben wir das Verständnis vielleicht schon. Und wenn wir uns die Erlaubnis geben, an das ranzukommen. Und das fände ich interessant von dir zu hören, was für dich so ein Unknown Known ist, so eine tiefe Einsicht, die wir alle wahrscheinlich in uns tragen, die wir rausbringen sollten oder könnten, die uns allen dabei hilft, das, was du beschreibst, diese beobachtende Rolle und das dann integrierte systemische Handeln einfacher gestalten zu können.
Also wir wissen alle, dass es keine Winter mehr gibt in Deutschland. Wir wissen alle, dass es Überschwemmungen gibt. Wir wissen alle, dass es Waldbrände in Brandenburg gibt. Wir sehen mehr und mehr diese Umwelt- und Klimaveränderungen bei uns, nicht irgendwo far away auf dieser Welt, sondern wir spüren das bei uns zu Hause. In meiner Heimatstadt Frankfurt am Main ist es im Sommer unerträglich in der Stadt, weil es so heiß ist. Das erleben wir alle. Die Wissenschaftlerinnen sagen weltweit zu 98,5%, dass diese Klimaveränderungen durch den Menschen verursacht worden sind. Wie mehr dadurch, wie wir produzieren und wie wir konsumieren. Und dennoch hast du das Gefühl, dass wir deswegen die Produktionsweise und unseren Konsum verändern, dass wir uns anders verhalten, dass wir Geschäftsmodelle bauen, die die Regenerativität der Ökosysteme fördern, dass wir Produkte entwickeln, die nachhaltig sind, die langjährig sind, die wir dann reparieren, wenn sie kaputt sind und nicht wegschmeißen und ein neues kaufen. Das ist für mich so ein, ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit diesen Klimaveränderungen und all das, was wir heute darüber haben, das hatten wir auch schon in den 70er und 80er Jahren. Das ist, wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem. Wir haben generell in Deutschland in vielen gesellschaftlichen Feldern, wo wir einen Transformationsbedarf ermittelt haben, festgestellt haben in den letzten Jahren, kein Erkenntnisproblem. Dass es im Gesundheitsbereich ist, wie lange Menschen, die in der gesetzlichen Krankenkasse sind, auf einen Arztbesuch warten müssen oder wie teuer das Leben in einer Stadt ist, wie unerschwinglich es ist, in Frankfurt eine Wohnung zu erwerben. Von Häusern will ich gar nicht mehr reden. Das sehen wir alles. Und trotzdem machen wir einfach so weiter. Oder stellen nicht hart genug um und sagen, ey, das ist doch nicht das Leben, was wir führen wollen.
Okay. Und das Leben, was wir führen wollen, ist das vielleicht so eine Unknown-Known-Einsicht, an die wir rankommen könnten? Also die Frage, wie du ja sagst, das ist ein Leben, was wir führen wollten. Ist das etwas, was wir vielleicht gemeint haben, oder ist es irgendwas anderes, was uns dabei helfen kann, trotz, also oder in Anbetracht dieser ganzen systemischen radikalen Veränderungen, die wir jetzt konkret erleben, in Handlung überzugehen? Also welche Einsicht bräuchten wir alle, die uns dabei hilft, das zu tun?
Naja, wir müssen schon nochmal verstehen, wie Macht- und Interessensysteme momentan aufgebaut sind und wie sie auch von denjenigen, die Macht und Interesse besitzen, wie diese Systeme weiter aufrechterhalten werden, damit der Zustand, den wir heute beobachten und analysieren, damit der so bleibt. Das muss man schon mal kritisch hinterfragen. Wir hatten mal, und das fand ich super interessant, als wir den ersten Lockdown hatten im März 2020, dann gab es mal für mich nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich eine Phase von 6 bis 8 Wochen, wo du auf einmal in der Wirtschaft mit Familienunternehmen, mit Wirtschaftsverbänden kritisch diskutieren konntest, ob die Art und Weise unserer Produktionsgesellschaft, unseres kapitalistischen Systems, ob das noch zeitgemäß ist. Weil man ja schon verstanden hatte zu dem Zeitpunkt des ersten Lockdowns, dass die Entstehung der Corona-Pandemie schon was damit zu tun hat, dass wir Menschen uns auf einmal in Lebensbereiche vorgewagt haben, wo wir eigentlich nichts verloren haben und es dann halt eben diese Zoonose kam. Dann hast du auf einmal mit auch wirklich neoliberal denkenden Menschen darüber diskutieren können, ob es nicht einfach auch alternative Wirtschaftsformen gibt oder auch Wirtschaftssysteme gibt. Und interessant ist, das hat genau so lange angehalten, bis wir den ersten Lockdown Anfang Mai 2020 so weit verarbeitet haben, dass wir damit wieder gut leben konnten. Und dann erstummten diese Diskussionen sofort.
Okay.
Also, ich merke schon, dass es ein Momentum gibt, wo man so etwas diskutieren kann, auch mit denjenigen, die sehr hart an diesen bestehenden Systemen sich klammern, an denen festhalten und ich immer das Gefühl habe, die wollen mehr bewahren, als es verändern. Also, ich glaube schon, dass wir eine Diskussion führen müssen, um wie wollen wir gut und besser leben. Weil wir es ja in der Hand haben, wir Menschen haben es ja in der Hand, darüber zu entscheiden. Und diese Gestaltungsmacht, vielleicht muss man sich daran wieder erinnern, dass wir viel mehr tun können, als wir manchmal glauben. In unserem Kleinen, in unserer Organisation, in unserer Familie, in unserem engsten Freundeskreis. Wir haben vieles doch in der Hand, auch verändern. Und ich glaube, was es bräuchte, ist ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, wie sieht denn ein besseres Leben aus? Für uns heute, aber auch für unsere Kinder, die wir gerade aufwachsen sehen und wo wir eine intrinsische Motivation haben, dass es denen auch noch in 10, 20, 30, 50 Jahren gut geht.
Also ich entdecke, wenn ich tief in mich reinhöre, eine bestimmte Art, wie ich mir die Welt wünsche, insbesondere für zukünftige Generationen. Und ich entdecke dann weiter, wenn ich das mit anderen teile, dass das sehr, sehr, sehr ähnlich ist, was ich da höre. Unabhängig von demografischem Hintergrund. Das ist für wirtschaftlich erfolgreiche Menschen in Deutschland und nicht erfolgreiche Menschen in Deutschland und sonst wo in der Welt ungefähr gleich. Ich habe das mit vielen, vielen Leuten gemacht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir uns das alles gegenseitig erzählen könnten und da Einigkeit drüber hätten, über das, was du sagst, wie stellen wir es uns denn eigentlich vor, dann schaffe ich es so ein bisschen aus der Weltuntergangsstimmung in eine Weltaufgangsstimmung zu kommen. Ja, in eine Stimmung von, wir kriegen das hin. Wenn wir uns den Mut machen, gegenseitig auch zu erzählen, worum es denn eigentlich geht, und die Angst so ein bisschen davor zu nehmen, dass alles vielleicht dann irgendwie schlechter wird, wenn wir jetzt auch wenn die Dinge so tun, wie wir es schon immer gewohnt waren, dann entstehen da positive Dinge. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, weil ja auch die Vergangenheit uns ja auch lehrt, dass vieles auch sich positiv entwickelt hat. Wir müssen halt einfach diese unangenehme Frage auch stellen und auch diskutieren und beantworten, wer hat welche Machtinteressen und warum verhalten sich ganz, ganz kleine Minderheiten so, wie sie sich verhalten. Und ob wir das als Mehrheit wirklich so zulassen. Und ich weiß, man freut sich irgendwie auch in Deutschland, diese Fragen zu stellen, aber das ist doch irgendwie auch die Frage der Menschheit, ihre Machtverhältnisse und warum reden wir darüber nicht offen und machen das transparent? Wir haben ja sogar eine Wissenschaft dafür seit vielen Jahrhunderten, die Soziologie, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und das analysiert und die auch Erkenntnisse darüber hat, wie die Dinge zusammenhalten, wie gesellschaftliche Verhältnisse entstehen und sich manifestieren. Also, das Wissen ist doch da. Und dann lasst uns doch genau darüber auch reden.
Und ich glaube, dieses Reden, an dem Punkt sind wir, wenn wir uns klar machen, dass unsere Strukturen, auch die Machtstrukturen, die Regeln, mit denen wir unsere Gesellschaft bauen und aufrechterhalten, dass all das aus der Vergangenheit von unseren Nachfahren kommt und in uns auf einen Punkt trifft, in dem es auf ethische Fragestellungen trifft, die aus der Zukunft kommen für unsere Nachfahren. Also wir sind der Kulminationspunkt, an dem wir die Regeln aus der Vergangenheit in Frage stellen können in Bezug auf die Ethik, die aus der Zukunft kommt. Und das erzeugt positive Handlung und Wirksamkeit im Hier und Jetzt, die dann Strukturen in Frage stellen darf, weil sie ethisch vielleicht nicht mehr passend sind für das, was wir haben wollen in der Welt, die wir die Welt sehen.
Richtig. Und auch da gibt es immer wieder positive Beispiele. Also wenn wir mal in die Wirtschaftsgeschichte zurückblicken, sogar in den USA sind Monopole zerschlagen worden. Das große Telekommunikationsmonopol AT&T ist zerschlagen worden, weil es zu dominant geworden ist, zu marktbeherrschend geworden ist. Wir haben in Deutschland ja ein Bundesamt, was sich um Kartellrecht kümmert. Also wir haben auch eine Aufsichtsbehörde, die das analysiert und beobachtet. Wir haben Spielregeln, wie wir bestimmte Machtinteressen auch einhegen. Und ich bin auch ein Freund davon zu sagen, wenn wir verstehen und auch Verständnis darüber haben, wie wir gemeinsam leben und wirtschaften wollen, dass wir dann auch uns die Spielregeln selber geben, wie das dann bestmöglich geschehen kann für alle. Und diese Spielregeln machen wir selber. In einer Demokratie machen wir die selber zu Spielregeln. Das ist doch wunderbar. Also auch das gilt es vielleicht immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie viel Gestaltungsmacht und Kraft gerade in Demokratien die Menschen haben. Und vielleicht noch stärker wahrnehmen müssen in den Situationen, in denen wir momentan stecken, dass diese Demokratien bedroht sind und dass einige ganz wenige sich aufmachen, die Spielregeln nach ihren Interessen neu zu definieren, dass das der Zeitpunkt ist, wo wir uns engagieren müssen und wo wir auch die Zivilcourage haben, aufzustehen und zu sagen, nee, das wollen wir nicht.
Also ich höre, dass du sagst, wir alle in diesem Land, wir alle sind zusammen der Souverän und wir sollten uns jetzt mal einen durchatmen, einen hohen Punkt suchen und mal ein bisschen Zeit nehmen, auf das System zu gucken und dann zusammen ein paar Entscheidungen treffen, damit wir eine gute Zukunft bauen können.
Genau, und das schnell bitte.
Geil.
Weil die technologischen Entwicklungen, die geopolitischen Entwicklungen, die Entwicklungen der Klimaveränderungen lassen es nicht zu, dass wir jetzt mal 3 oder 5 Jahre in eine Auszeit gehen, in eine Bedenkzeit geben. So viel Zeit haben wir dafür nicht. Du sprachst ja schon an, die exponentiellen Entwicklungen, ihr Tipping Points sind schon überschritten. Bei anderen stehen wir kurz davor, deswegen wir haben schon auch Zeitdruck.
Schnell
und
bitte.
Ich verspüre auch mit zunehmendem Alter auch einen Zeitdruck, dass Dinge jetzt passieren. Mhm. Vor allem Dinge, wo wir Erkenntnisse schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten vorliegen haben. Und wenn ich dann spüre, dass es da Transformationsblockaden gibt, dann lasst uns diese ansprechen. Lasst uns darüber reden, warum wir scheinbar perspektivlos sind in einem so reichen Land mit so viel Wissenschaft und Erkenntnis und Vermögen, warum wir gefühlt stillstehen, weil wir Spielregeln aufgebaut haben, wo wir feststellen, dass die in einem digitalen Zeitalter nicht mehr modern sind, nicht mehr angemessen sind, dann lass uns diese Spielregeln ändern. Dafür haben wir in der Demokratie die Möglichkeiten. Und wenn wir überfordert sind, dann lasst uns zusammenkommen und gegenseitig bestärken und gegenseitig auch unterstützen, um mit einer individuellen Überforderung auch besser umgehen zu können. Also wir müssen auch an diesen Transformationsblockaden arbeiten und diese zu überwinden. Mhm. Das ist auch einer der Beiträge, die ich in meiner Arbeit, meiner Transformationsarbeit sehe, indem ich Menschen befähige, dass sie in der Lage sind, auch über diese Transformationsblockaden hinwegzugehen, diese zu überwinden und dann wieder neue Energien in Organisationen zu entfachen, um in eine positive Zukunft zu gehen.
Michael, vielen Dank für deine ganze Arbeit, die du für uns alle hier unternimmst und für deine Zeit heute Mittag, um das mit uns zu teilen. Wir brauchen ganz viele, die diese Arbeit machen. Und ich bin froh, dich zu kennen, der das tut.
Thomas, danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mit dir dieses Gespräch zu führen und auch dir alle Kraft in deinen Initiativen, die genau in diese Richtung gehen, dass wir es schaffen, mit Mensch und Planet in Einklang zu wirtschaften.
Alles schaffen wir. Gemeinsam. Danke.